Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Hallihallo und tief im Westen sitzt, tief im Berliner Westen wollte ich eigentlich sagen, uns wieder mal telefonisch zugeschaltet, Thorsten Faas. Tag, wie ist es?
Hallo, ja, hier ist ja wieder der berühmte Hall unseres Wohnzimmers. Ich habe heute alles abgehängt hier mit Bettlaken, um die Tonqualität zu verbessern. Und ich bin gespannt, wie es heute mit dieser erneuten Zuschaltung wird. Wir sind gespannt, wie unser Gast klingt und rufen, hallo Lars Klingbeil, können Sie uns hören?
Ich höre Sie gut. Ja, genau. Schönen guten Tag.
Es muss ja auch gut klingen bei dem Namen. Okay, der wahrscheinlich. Den ziehe ich für den kassiere ich wieder ein. Irgendwie komme ich mit einer
Shows,
pumpigen.
Wo man Geld bezahlen müsste für den Witz, glaube ich.
Ja, ich komme mal mit einer pumpigen Frage ins Gespräch. Irgendwie, wie viel haben Sie zugenommen in den vergangenen 3 Wochen?
Nichts.
Obwohl Sie nicht in Ihre Crossfit-Box kommen.
Ja, aber ich gehe fast jeden Tag laufen, 6 Tage die Woche. Ich mache zu Hause ein bisschen Sport und ich fahre sehr viel Rad in letzter Zeit. Also ich komme dazu, recht regelmäßig Sport zu machen und ehrlicherweise muss ich hier auch raus aus der Wohnung, den ganzen Tag hier am Esszimmertisch sitzen und Homeoffice machen. Geht mir ein bisschen auf den Senkel.
Apropos raus.
Kommt uns bekannt vor.
Gestern Abend waren Sie bei Klaas Häufer Umlauf. Wie fühlen Sie sich heute?
Also er war bei mir, um das mal kurz richtig zu stellen. Ich habe ja angefangen, weil meine Abende jetzt so wunderbar frei sind, irgendwann mit Instagram live und habe jetzt einfach eine ganze Reihe von Leuten eingeladen. Sophie Passmann, Kevin Kühnert, Katharina Barley und gestern hatte ich Klaas Häufer Umlauf zu Gast. Hat Spaß gemacht. Wir haben eine Stunde sehr intensiv über Politik geredet. Macht Spaß. Also ist für mich jetzt auch was austesten, neue Formate, mal ein bisschen Zeit auszuprobieren, aber ich habe jetzt vorhin mal geguckt, also es sind jetzt so insgesamt, glaube ich, 19.000 Leute, die reingeguckt haben in dieses Instagram Live. Eine Stunde hat es gedauert, die werden jetzt nicht alle 19.000 die ganze Stunde durchgeguckt haben, aber man erreicht ja schon eine ganze Reihe von Menschen mit und ist ja für mich jetzt auch eine Form von Öffentlichkeitsarbeit, die man dann betreiben kann, weil die Veranstaltungen quer in der Republik ausfallen und so bleibt man ein bisschen auch in der Öffentlichkeit in Zeiten, wo Parteien vielleicht nicht die allergrößte Rolle spielen und alles auf die Regierung gucken.
Bei Thorsten Faas frage ich mich gerade, wie er auf eine Sportreporterfrage kommt, obwohl es im Moment gar keine Sportreporterfragen im Fernsehen gibt. Wie fühlen Sie sich?
Total flexibel. Aber es beruhigt mich, was ich gerade gehört habe, weil ich heute Morgen verzweifelt versucht habe, auf der Seite von Klaas Häufer Umlauf dieses Gespräch zu finden und es partout nicht geschafft habe. Dachte schon, ich werde jetzt auch alt und finde es nicht, aber ich habe es einfach nicht verstanden, dass es bei Ihnen ist und nicht bei Klaas Häufer Umlauf. Also bald sind es 19.001.
Und wunderbar, da freue ich. Es ist allerdings nur 24 Stunden immer da. Also das ist diese Instagram Live, die kann man nicht speichern, die sind immer 24 Stunden noch in der Story und dann sind sie wieder weg.
Das ist sehr schade,
weil ich ja echt sehr gute Gespräche in den 2 Wochen jetzt hatte und vieles auch gerne gespeichert hätte, aber das technisch gerade nicht möglich.
Das ist der Vorteil bei Phoenix unter 3. Das bleibt.
Das bleibt.
Ja. Das heißt, Sie kommen jetzt überhaupt nicht ins Willy-Brandt-Haus? Gar nicht? Oder ist da überhaupt noch jemand?
Also ich habe einen Termin die Woche quasi, wo ich raus darf. Das ist, wenn wir in der Vorbereitung des Kabinetts sind. Das ist heißt Kabinettsfrühstück, da treffen wir uns mit den SPD-Ministern und den SPD-Parteivorsitzenden, den Fraktionsvorsitzenden treffen wir uns dann im Finanzministerium und bereiten die Kabinettssitzung vor. Das ist so der einzige Pflichttermin, der findet auch wirklich noch körperlich statt. Da kann man sich per Telefonkonferenz zuschalten, aber alle freuen sich so sehr, dass sie einmal die Woche raus dürfen, dass sie leider noch meistens sind. Und ansonsten bin ich schon ein, zwei Mal die Woche auch im Willy-Brandt-Haus, einfach um zu gucken, was so aufgelaufen ist, auch an Post, um einfach mal da zu sein. Aber das Haus ist leer. Also ich bin da fast alleine.
Das heißt, Sie sortieren die Post dann auch, oder?
Genau, ich sortiere meine Post jetzt selbst und hoffe auch immer, dass ein bisschen was kommt. Ist auch viel weniger geworden. Nee, aber einfach mal einmal die Woche da sein, gucken, ob alles noch steht, ob es die Partei noch gibt.
Und weiß man jetzt, was man am WBH hat, oder stellt man jetzt fest, man braucht es eigentlich gar nicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Also natürlich weiß ich, was ich am WBH habe, aber was ich schon glaube, ist, dass sich Arbeitsweisen ja gerade verändern. Also hätte ich vor einem Monat vorgeschlagen im SPD-Parteivorstand, wir machen das mal als Telefonkonferenz und ihr fahrt nicht alle 4 Stunden nach Berlin, um euch 3 Stunden in eine Sitzung zu setzen und dann 4 Stunden wieder zurückzufahren, hätten mich, glaube ich, 80% der Leute angeguckt und gesagt, was will der? Jetzt muss man, also jetzt geht das ja gar nicht anders. Und es ist schon sehr viel in Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Und so richtig wird man die Uhr nicht zurückdrehen. Also es wird sich schon einiges ändern, bin ich mir sicher. Natürlich freuen sich auch alle auf die ersten Termine, wo man mal wieder am Tisch sitzt und wo man vielleicht abseits dann mal ein bisschen unter vier Augen reden kann und wo man vielleicht auch mal dann ein bisschen informeller sprechen kann, als es jetzt in Telefonkonferenzen der Fall ist. Aber ich glaube, dass Arbeitsweisen sich schon verändern. Und das ist natürlich ein totaler Beschleuniger dafür, was gerade passiert für moderne Arbeitsformen.
Da ist die Form ja das eine, also die Form, wie sich Arbeit verändert. Was ändert sich denn inhaltlich oder beziehungsweise welche Folgen hat dieses andere Arbeiten für die inhaltliche Arbeit? Sie haben so ein Stichwort ja gerade schon gegeben, so diese informellen Kontakte irgendwie oder dass man mal schnell ohne Worte sich verständigt, das, was ja alles flachfällt. Aber wie ändert sich denn jetzt Ihr Job als Generalsekretär durch diese veränderten Arbeitsbedingungen?
Nicht so arg. Also es ist eines nochmal, dass sich natürlich gerade ganz viel von Partei auf Regierungsebene verschiebt. Also das ist aber nicht inhaltlich, sondern das ist jetzt einfach die Frage, welcher Akteur steht im Vordergrund. Da gab es ja durchaus Phasen auch, wo die Partei mal stärker im Vordergrund stand. Also wenn ich jetzt an die Frage Parteivorsitzverfahren oder sowas denke, da waren wir dann sehr viel beschäftigt. So jetzt ist das eher auf der Regierungsebene. Aber so was den klassischen Tagesablauf angeht, ändert sich wenig. Aber das, was ich vorher hatte, also Leitungsrunden mit den Abteilungsleitern im Willy Brandt-Haus, Morgenlage, Besprechung mit den Parteivorsitzenden und dem Schatzmeister und der Bundesgeschäftsführerin, das wird jetzt einfach nur auf Videokonferenzen oder in Telefonkonferenzen verlagert. Was wegfällt, sind viele Gespräche mit Journalisten. Das hat man ja auch immer zwischendurch so, dass das ist weniger geworden, da telefoniert man jetzt mal oder ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt, dann durchaus mit Journalisten nochmal irgendwie eine Runde spazieren zu gehen und mal einmal irgendwie um den See zu laufen, also spazierengehend um den See zu laufen, nicht joggen. Und was auch wegfällt, sind diese Abendtermine. Also das ist so der krasseste Einschnitt, den ich gerade habe. Gerade als Generalsekretär würde ich sagen, ich war 3-4 Tage die Woche war ich abends auf Veranstaltungen und meistens irgendwo quer in der Republik. Also durchaus mal irgendwie mit dem Zug hin, mit dem Auto hin, mal mit dem Flieger hin und dann irgendwie nachts zurück, spät zu Hause gewesen. So. Und das ist so, ich glaube, die größte Änderung, die gerade bei mir stattfindet, ist, dass ich fast jeden Abend um 20 Uhr gerade vom Fernseher sitze und die Tagesschau gucke. Das habe ich 10 Jahre lang nicht gemacht. Da habe ich in meiner Mediathek mal geguckt. Aber jetzt, Punkt 20 Uhr, 5 Minuten vorher, werde ich nervös.
Aber es fehlt nichts, oder?
Frau, ich will die Tagesschau gucken. Und das finde ich schon cool. Also ich fühle mich so richtig spießig jetzt, dass ich um 20 Uhr Tagesschau gucke.
Ein 9-to-5-Job auf einmal.
Aber wird das
geht ja danach noch weiter.
Wird das denn wiederkommen, diese Abendroutinen, oder wird man auch da vielleicht mal kritischer draufschauen und sagen, braucht das eigentlich alles?
Ich glaube, da kommt ein Teil von wieder. Also davon lebt Partei ja schon, dass man diese Abende hat, wo man irgendwie mal zusammenkommt auf einem Unterbezirksparteitag oder mal irgendwie zu einer Mitgliederversammlung. Das macht gerade meine Partei ist das total wichtig, ne? Dieses irgendwie auch mal ein Bier trinken abends oder sowas. Da kommt schon vieles wieder. Und trotzdem, also ich habe jetzt nächste Woche habe ich eine Einladung in den digitalen Ortsverein, der hat sich jetzt gegründet, das macht die Christina Kampmann, die Landtagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, die haben mich jetzt eingeladen, die treffen sich jetzt einmal die Woche im digitalen Ortsverein. Also solche Formate werden jetzt auch ausprobiert. Meine Jusos im Bezirk Nordniedersachsen machen nächste Woche so ein Online-Seminar, da haben sie mich dann auch eingeladen, mich als Gast mit dabei. Also auch da verändert sich viel, aber die klassischen Treffen abends wird es geben, vielleicht nicht mehr ganz so viele. Aber ich denke schon, dass das kommt zurück.
Sind denn Telco-Debatten oder solche virtuellen Treffen, sind die anders als die leibhaftigen?
Ich finde sogar disziplinierter, wenn sich alle auf die Regeln einlassen. Also die ersten Telefonkonferenzen, ich habe das ja neulich auch mal getwittert, ersten Telefonkonferenzen, man merkte richtig, das ist für manche das Lernen einer neuen Kulturtechnik, dass man also diese Stummschalttaste ist, glaube ich, die tollste Erfindung, die es in Telefonkonferenzen gibt. Und dann hat man immer die nochmal laut ins Telefon brüllen, ob man sie hören würde und ob alle da sind. Und dann irgendwie vergisst doch einer, irgendwie die Stummschalttaste zu drücken und räumt nebenbei irgendwie die Waschmaschine aus oder den Geschirrspüler aus oder sowas. Das gibt's alles, klar. Aber ich merke so, dass solche Regeln ja auch sehr schnell verinnerlicht werden und habe dann das Gefühl, dass es disziplinierter sogar ist, als wenn man sich in einem Raum trifft. Also ich muss schon sagen, so Parteivorstandssitzungen, da guckt man manchmal in die rein und dann sind da so 80% der Leute, die gucken auf ihre Tablets oder auf die Handys und so. Und also momentan ist meine Wahrnehmung zumindest, dass die Aufmerksamkeit ein Ticken größer ist.
Ich finde, was so ein bisschen fehlt, wenn ich an unsere Kontexte denke. Also das hat in der Tat auch positive Seiten. Wir haben ein Treffen, wo plötzlich viel, viel mehr Leute teilnehmen, als das jemals bei einer Präsenzversion der Fall gewesen ist. Ich finde, was so ein bisschen fehlt ist, und das führt vielleicht zu diesem Eindruck von Diszipliniertheit, man weiß nie so genau, wie Sachen bei den anderen ankommen, weil so Rückkopplungsmechanismen, irgendwie so Augenbraue hochziehen oder irgendeine kleine Geste machen, das gibt's halt kaum oder nur sehr andeutungsweise. Und dadurch hab ich manchmal schon den Eindruck, dass es so ein bisschen mit angezogener Handbremse alles passiert. Und das kann gut sein, weil das zu Diszipliniertheit führt, aber so richtig was austauschen, wirklich hart debattieren, das finde ich tatsächlich schwierig in diesen virtuellen Räumen. Zumindest so mein Eindruck, wenn ich an unsere Debatten denke.
Das ist ein spannender Punkt. Und ich habe da gerade gestern mit jemandem aus meinem Team drüber geredet, weil ich eben auch merke, wenn ich mit Leuten um einen Tisch rumsitze, dann gibt es das, was man sagt, aber es gibt auch das, was man zeigt. Also durch Körperhaltung, durch Gestik, durch Mimik. Und also ich kann das für mich zumindest sagen, dass ich auch genau über diese Faktoren immer sehr stark einschätzen kann, was ein Gegenüber meint. Also es gibt ja durchaus Sätze, die man in verschiedene Richtungen interpretieren kann. Und da fallen diese Faktoren mit rein und das fehlt mir gerade auch. Also ich merke, dass es dann noch Zeit wird, dass man bestimmte Leute einfach mal wieder trifft, um auch einschätzen zu können, wie sind die gerade drauf. Und auch bei diesen Videokonferenzen, also merke ich ja auch, dass man manchmal vielleicht eher guckt, wie sehe ich gerade in der Kamera aus und was sieht man bei mir im Hintergrund. Also ich habe das bei diesem Instagram Live immer sehr spannend, dass unsere Katze andauernd irgendwie ins Zimmer rein will und dann irgendwie meint, sie müsste durch das Bild tun und dann bin ich eher mit meinem Bild beschäftigt als mit dem Bild gegenüber und wenn das allen so geht, dann ist man da wahrscheinlich auch eher kontrollierter vielleicht so in Gestik und Mimik. Also das fehlt mir auch und ich glaube, das macht Politik ja auch aus, ne? Dass man am Ende immer auch neben der reinen sprachlichen Ebene noch diese andere Ebene hat, die einem auch Einschätzung gibt und die einen dann noch agieren lässt.
Das ist interessant. Wir haben ja die Konferenzen bei uns im Sender, die kriegen wir seit geraumer Zeit auch per Video hier mit zugespielt. Das heißt aber, in Vor-Corona-Zeiten saß die Zentralredaktion in Bonn zusammen am großen Tisch und hat da fröhlich diskutiert, obwohl sie wussten, eine Kamera beobachtet sie alle. Und wir haben halt hier in einem der Berliner Büros gesessen, uns das alles angeguckt. Irgendwie, das hat erstmal gar nichts natürlich verändert, irgendwie, weil die natürlich diese Kamera komplett ausgeblendet haben. Jetzt machen wir seit geraumer Zeit auch klassische Telefonkonferenzen und die Sache ist total verdichtet und es geht alles sehr viel schneller. Also die ganzen Anmerkungen, die es sonst immer so gegeben hat, die dann auch zweimal, dreimal kamen, weil es dann doch noch nicht jeder gesagt hatte, die fallen im Moment unter den Tisch und wir sind erheblich schneller fertig als unter den regulären Bedingungen und es fehlt aber trotzdem nichts.
Und Lars Klingbeil faltet sogar die Wäsche in den Videokonferenzen, habe ich gelesen.
Nein, das war ein Scherz. Das ist so, ich merke immer, mein Scherzlevel ist nicht so richtig gut.
Ach, also, Sie beteiligen sich also an der Hausarbeit nicht?
Doch, aber das mache ich wann anders. Das mache ich nicht während irgendwelcher Telefonkonferenzen. Nein, das bezog sich auf diesen Robert-Habeck-Hype. Ja, Robert Habeck macht ganz tolle Sachen, weil er, was hat er gesagt, er bügelt nebenbei. Ja, wie kann man daraus eine Schlagzeile machen? Und habe dann ja gesagt, ich mache nebenbei Sport und ich räume den Keller auf und ich mache die Wäsche und das okay. Kann ich alles. Und ich mache das vor allem in Videokonferenzen, nicht in Telefonkonferenzen. Und man merkt ja auch, dass auch in den Medien jetzt manchmal so gesucht wird, wie kann man berichten und wie kann man sich ändern. Und also Robert Habeck darf alles und wir machen stattdessen Politik.
Ach, auch Robert Habeck darf nicht alles. Wollen wir eine Kategorie machen, die erste?
Ja.
Dann machen wir die.
Der Disput der Woche.
Thorsten, willst du es erklären oder?
Nee, mach du.
Ja, toll. Das klassische Beispiel, irgendwie, wo dann tatsächlich so ein Blickkontakt fehlt oder eine Geste oder ein Zeichen irgendwie so, und wo man jemand unter Druck setzen könnte und sagen, so, ich schweige jetzt einfach, ich mache es. Okay, es geht uns in diesem ersten Punkt natürlich um die Diskussion, die es diese Woche gegeben hat, um die sogenannten Ausstiegsszenarien aus dem Shutdown oder aus dem Lockdown, je nachdem, wie man will. Und ja, gehen wir einfach mal so rein. Was ist Ihre Position? Lars Klingbeil, weil wir hören ja durchaus von Regierungs- und Koalitionsseite immer wieder die Betonung, bloß nicht zu früh jetzt über Ausstiegsszenarien nachdenken. Dann kommen diverse Oppositionskräfte, die sagen, jetzt ist aber mal Zeit und ich lasse mir hier keinen Maulkorb verpassen. Und wie ist Ihre Position?
meine Position ist, dass wir jetzt alles tun müssen als Gesellschaft, um dafür zu sorgen, dass Infizierten und vor allem Totenzahlen, dass die absinken und dass sie sich nicht weiter erhöhen. Da kann jede Bürgerin und jeder Bürger sich dann beteiligen, dass wir das gemeinsam schaffen, indem wir uns vernünftig verhalten. Und dann ist aber auch klar, das darf kein Tag zu lang dauern. Also sozusagen wir brauchen jetzt, und die Debatte läuft, wir brauchen jetzt spätestens in der nächsten Woche eben doch klare Kriterien, anhand derer gesagt werden kann, so steigen wir wieder ins öffentliche Leben ein, wenn die und die Dinge erfüllt sind. Da geht es um Infiziertenzahlen, da geht es um die Frage, wie stark verbreitet sich das Virus. Da geht es sicherlich auch um andere Faktoren und da brauchen wir eine Diskussion drüber. Ich sage Ihnen auch ganz klar, ich finde, das ist nichts, wo man versuchen sollte, sich politisch mit zu profilieren. Also das ist so, das ist das, was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Deswegen habe ich auch in einem Interview gesagt, ich halte diese Diskussion darüber für verfrüht, weil ich glaube, dass der Politiker nicht den lautesten Applaus kriegt, der am ehesten irgendwie die Vorschläge macht, wir fahren das jetzt mal alles wieder hoch. Also niemand von uns macht das ja gerade, weil man sagt, das macht uns Spaß oder sonst wie, sondern es geht um eine kollektive Verantwortung, die wir als Gesellschaft gerade tragen, Menschenleben zu schützen und zu verhindern, dass wir in eine Überlastung unseres Gesundheitssystems kommen. Und deswegen, die Debatte ist legitim, die muss stattfinden, die wird in der nächsten Woche stattfinden, die wird, glaube ich, auch zunehmen, je besser das Wetter ist, weil die Leute natürlich auch raus wollen. Aber ich bin dagegen, dass das so eine Profilierungsdebatte in der Politik ist und da werde ich meinen Teil nicht zu beitragen, sondern werde immer wieder versuchen, das zu bremsen, auch dass es so ein Profilierungsding für einzelne Politiker ist.
Jetzt ist der Deutsche Ethikrat ja nicht im Verdacht, irgendwie sich profilieren zu wollen oder zu müssen. Und der hat Anfang der Woche, beziehungsweise zumindest sein Vorsitzender, Professor Dabrock, ja auch gesagt, also wir brauchen da durchaus schon die Debatte und es ist auch gar nicht verkehrt, die jetzt zu führen. Und der erste Satz aber, den er immer gesagt hat, aber jetzt natürlich wird ein Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt, ist völlig illusorisch. Aber die Debatte, nichtsdestotrotz, können wir auch jetzt schon führen.
Bin ich auch bei ihm. Also das ist so, weil ich glaube, am Ende wird es ja nur dann funktionieren, wenn ich auch die Schritte, die Politik dann gehen wird nach Ostern, wenn ich die in der Gesellschaft verankere. Ich meine, ein Stück weit ist es ja das gewesen, was wir auch mit dem Kontaktverbot gemacht haben. Also bewusste Entscheidung gegen Ausgangssperren, sondern Kontaktverbot und auch Regeln benannt, die, glaube ich, im größten Teil auch klar waren. Und das ist in die Hände auch der Bevölkerung gelegt worden, also eine Eigenverantwortung, zu sagen, so bitten wir euch in der Politik, euch zu verhalten, also auch klar mit Regeln, auch mit Bußgeldern, aber ihr habt in der Hand, wie sich das entwickelt. Und wenn ihr mitmacht bei diesen Regeln, dann werden die Zahlen runtergehen und dann kommen wir auch wieder zum öffentlichen Leben. Und ich glaube, das funktioniert ja auch nur dann, wenn eine Gesellschaft das für sich akzeptiert. Und Bedingung für Akzeptanz ist eine öffentliche Diskussion. So, ich kann nur für mich sagen, ich finde, es gibt nachvollziehbare Kriterien. Das ist vor allem die Zahl, wie hoch sind die Neuinfektionen, wie sind die Kapazitäten im Gesundheitsbereich. Aber es gibt wahrscheinlich noch andere Faktoren, die mit reinspielen. Das sind ja manchmal so vielleicht Nebenaspekte oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel mitkriege, dass bei mir im Wahlkreis, ich bin ja noch Bundestagsabgeordneter, dass im Wahlkreis das Frauenhaus hoffnungslos überlastet ist, weil häusliche Gewalt zum Beispiel ansteigt. Wenn ich mitbekomme, das war gestern auch in dem Talk, den ich mit Klaas Höfer-Umlauf hatte, Thema die Arbeit der Jugendämter, also dass auch Gewalt, häusliche Gewalt gegen Kinder, dass sowas ansteigt. Das sind ja auch Faktoren, die man dann in der Politik am Ende abwägen muss, dass man sagt, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn die Leute vielleicht 4 Wochen auf engstem Raum jetzt zu Hause sind und will man einen solchen Zustand verlängern? Und diese Diskussion darüber zu führen gesellschaftlich, halte ich für total richtig, aber ich bin dagegen, dass das ein politischer Wettbewerb ist, wo CDU und SPD und FDP und so weiter sich versuchen zu übertrumpfen oder wo einzelne Bundesländer versuchen sich zu übertrumpfen. Ich bin dafür, dass man versucht, das möglichst konsensual dann auch im politischen Diskurs zu klären und dann auch bald Entscheidungen zu treffen und den Menschen eine Klarheit zu geben, wie die nächsten Wochen aussehen.
Es gibt ja so einen ganz spannenden Aspekt gerade, werden wir eigentlich von Virologen regiert oder sind da noch Politiker und Politiker am Start? Und ich finde, da schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass die Virologen und auch die wenigen Virologinnen, die es vielleicht an der Stelle gibt, dass die irgendwie völlig, völlig konsensmäßig unterwegs wären. Aber auch da gibt es ja durchaus ein paar unterschiedliche Akzentuierungen. Also ich finde, es gibt in der Öffentlichkeit gerade so eine Kontrastierung. Politik ist für Debatte zuständig und die Wissenschaft verkündet, irgendwie die eine große Wahrheit und das muss man jetzt irgendwie zusammenbringen. Und ich finde, beide Charakterisierungen sind eigentlich inadäquat. Ich meine, es stimmt sicherlich schon, wenn man sich auch so im internationalen Vergleich die Herangehensweisen in den verschiedenen Ländern anschaut, dann gab es ja so ein paar Länder, Niederlande, Großbritannien, am ehesten wahrscheinlich immer noch Schweden, die so ein bisschen moderateren Zugang gewählt haben, etwas laxere Maßnahmen gewählt haben, aber die sind letztlich alle beigedreht und immer aus so einer, was Lars Klingbeil ja auch gerade gesagt hat, aus so einer eigentlich risikoaversen Position raus, wir dürfen das einfach gerade nicht riskieren, dass uns hier das System kollabiert und vielleicht übersteuern wir, aber das ist uns in dem Moment die Sache wert, weil dieser Kollaps, den wir ja in Italien zumindest in einigen Teilen gesehen haben, der wäre so verheerend, das können wir einfach nicht in Kauf nehmen potenziell. Und vor dem Hintergrund ist diese Exit-Debatte natürlich dann wieder doch schwierig, weil sie irgendwie suggeriert, naja, vielleicht müssen wir trotzdem jetzt aber auch sehr bald raus, weil die Eingriffe so gravierend sind, dass wir das einfach nicht auf Dauer durchhalten können. Und das finde ich in Summe einfach so komplex, dass man das kaum vermittelt kriegt. Und meine Sorge wäre immer, jetzt eine Exit-Debatte führen, ist letztlich Wasser auf die Mühlen derer, die ohnehin nie Bock auf diese Maßnahmen hatten. Die Jungen vielleicht dann, die man irgendwie gegen die Alten ausspielt, was ja auch so nicht stimmt. Aber deswegen wäre ich persönlich dabei zu sagen, nee, alles zu seiner Zeit und für Ausstiegsdebatten ist vielleicht nach Ostern dann Zeit, aber im Moment vielleicht tatsächlich noch nicht.
Aber also ich muss wirklich sagen, dass ich ein so krass hohes Maß der Vernunft in der Bevölkerung wahrnehme, hätte ich am Anfang dieser Krise Wetten abgeben müssen, hätte ich das nicht gedacht. Also dass man sich überlegt, dass in dieser Gesellschaft jetzt wir Maßnahmen haben, ich das gestern gesehen, ich bin in meine Berliner Wohnung hier in Charlottenburg am Lietzensee, wo ich gestern auch eine Runde spazieren gegangen bin. Also ich würde sagen, wirklich 97-98% der Menschen halten diesen Abstand ein. Ja? Klar, die sitzen irgendwo und lesen. Ich habe jetzt irgendwo gesehen, dass man das angeblich auch nicht darf.
In Bayern.
Ja, ich habe jetzt kein Problem, wenn irgendwer draußen auf der Wiese sitzt und ein Buch liest. Ja? Ich finde auch, das sollte man zulassen, gerade wenn ich überlege, dass das vielleicht Leute sind, die sonst irgendwo in einer Einzimmerwohnung irgendwie den ganzen Tag hocken und keinen Balkon haben. So, ja, da gibt es ja auch, ich meine, häufig wird so eine Debatte ja von Menschen geführt, die sehr privilegiert sind, die irgendwie 120 Quadratmeter haben, die einen Balkon haben, die einen Garten haben, sonst wie, und die reden jetzt über Entschleunigung und wie toll das Leben doch gerade ist. Und es gibt aber auch wirklich Menschen, die haben echte Probleme, weil sie auf kleinem Raum mit ganz vielen Leuten, und vielleicht mag man sich dann auch nicht so und versucht sie irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also da muss man auch immer noch mal überlegen, aus welcher Perspektive man das diskutiert. Aber das, was ich wahrnehme, ist, dass viele Menschen sich wirklich hoch vernünftig verhalten und einfach das mitmachen. Und das hätte man da Wetten drauf abgeschlossen, ob eine Bevölkerung das mitmacht, dann hätte es, glaube ich, auch ganz andere Stimmen gegeben. So, und trotzdem ist doch wichtig, dass Politik auch eine Orientierung gibt. Also welche Kriterien müssen eigentlich erfüllt sein, damit das dann irgendwann wieder beidreht und damit man da wieder hinkommt. Und das finde ich völlig legitim, darüber zu diskutieren und auch da Beiträge zu machen. Nur am Ende, ich sehe diese regierenden Virologen oder Politiker, und am Ende, das habe ich ja gerade versucht, anhand dieses Beispiels Frauenhaus oder auch Jugendämter deutlich zu machen, das sind natürlich Entscheidungskriterien, die würde kein Virologe als Maßstab für seine Empfehlung geben. Und ich nehme ja auch wahr, dass es da sehr kontroverse Debatten gibt. Ja, das wird ja auch öffentlich wiedergespiegelt. Ich habe gestern eine Mail bekommen aus dem Wahlkreis, wo eine Dame mir schrieb, es kann ja wohl nicht sein, dass öffentlich-rechtlich nur Herr Drosten auftreten dürfe. Der wäre ja ganz eng mit der Pharmaindustrie verstrickt und man würde nur einen Virologen zu Wort kommen lassen und der würde nur regierungskonforme Sachen sagen.
Also was ja nicht stimmt.
So ein Quatsch. Ja, also, Kekulé oder doch so heißt er, glaube ich, war auch sehr kontrovers und macht ja auch immer deutlich, dass er mit dem RKI nicht übereinstimmt. Also da gibt es ja auch eine Debatte und das ist doch auch gut in einer Demokratie, dass eine solche Vielfalt wiedergespiegelt wird. Womit ich ein Problem habe, ist, dass ich gerade wahrnehme, dass auch immer mehr wirkliche Fake News verbreitet werden und dass auch ich das Gefühl habe, dass es Gruppen und Zirkel gibt, die gezielt versuchen, falsche Dinge zu verbreiten. Und da, glaube ich, muss man dann noch hart dagegen halten. Aber das ist irgendwie eine breite gesellschaftliche Diskussion zu vielen Sachen gibt, das begrüße ich und das halte ich auch für existenziell für eine Demokratie.
Aber da müssen Sie jetzt auch anfangen. Also, denn wir stellen ja fest, dass es die bislang tatsächlich nicht gegeben hat, weil eben insbesondere Koalition sagte, nee, ist der falsche Zeitpunkt. Und möglicherweise haben wir die wir mit Ach und Krach bekehrt haben, die dann, was dann auch dazu geführt hat, wie Sie eben da die Lage in Charlottenburg, und ich sehe es ja bei mir ähnlich in meiner Ecke, dazu geführt hat, dass es endlich die allermeisten begriffen haben, was ja doch ein paar Tage gedauert hat, muss man sich auch nichts vormachen, sondern wo ich mal vermute, dass es auch viel damit zu tun hat, dass dann Androhungen im Raum standen, dass das Ganze noch viel strenger verfolgt wird und dass es viel strengere Maßnahmen gibt, dass man sich dann auf die jetzigen Verfügungen einigermaßen eingelassen hat.
Ja, aber was meinen Sie mit, der muss ich jetzt anfangen?
Also die Diskussion, wie es denn jetzt peu à peu dann auch wieder rausgeht.
Aber nochmal, also mein Beitrag ist, dass ich sage, es geht jetzt noch nicht rauszugehen, aber natürlich nochmal, ich meine...
Da kann Missverständnis haben. Also ich teile das voll und ganz. Ich glaube auch, dass es zum jetzigen Zeitpunkt viel zu früh ist, dass man mindestens noch 5-6 Tage abwarten muss oder wenn vielleicht sogar noch länger, keine Ahnung, bin ja auch kein Virologe, aber dass man jetzt schon mal zumindest anfängt. Und das ist ja die Frage, ob ich damit irgendwie dann auch wieder das Verhalten irgendwie lockerer mache, dass die Leute sich nicht mehr dran halten. Wenn ich das jetzt anfange zu diskutieren und sage, so wie die Österreicher, demnächst machen wir vielleicht auch wieder Schule. Oder wir fangen an mit den kleinen Läden irgendwie, die wir irgendwann nach dem 20. April oder so wieder öffnen. Diese Frage steht ja im Raum.
Das, was mich so stört, ist, dass er so getan wird, als ob man dazu nichts sagen dürfte. Also ich meine, Merkel hat in ihrer Pressekonferenz am Montag, glaube ich, zum Beispiel den Faktor genannt, dass sie gesagt hat, die Verdopplung der Neuinfektion soll irgendwie bei 14 Tagen liegen. Ich glaube, das war ein Punkt, den sie als Kriterium für sich genannt hat. Das ist ja so ein Punkt so. Und ich sage, für mich kommt es darauf an, wie ist die Einschätzung bei Neuinfektionen, wie ist die Auslastung des Gesundheitssystems. Das sind Sachen, wo ich Expertenmeinung brauche, aber sage, das sind zwei Faktoren, die spielen eine sehr hohe Rolle. Und als Politiker habe ich andere Dinge, die ich noch einfließen lassen muss. Ich habe zwei Beispiele gerade genannt. Und das sind doch Sachen, die können noch öffentlich diskutiert werden. Also da gibt es ja kein Verbot drüber. Was mich halt stört, sind so pauschale Dinge, wie die Politik würde verbieten, dass man darüber redet. Oder ja, dann den Kollegen, die sagen, es muss jetzt aber wieder losgehen.
Das ist wirklich Humbug, ja.
So, das glaube ich halt ist Quatsch. Ja. Ich halte, und das ist meine Hauptbotschaft bei diesem ganzen Thema, niemand, den ich in der Politik treffe, sagt, wir machen das irgendwie aus Spaß oder wir machen das so lange, wie wir wollen, sondern es geht ja wirklich um, wenn wir uns alle in der Gesellschaft vernünftig verhalten, wenn wir aufeinander aufpassen, desto schneller geht es, dass wir wieder rauskommen aus dem Zustand, den wir gerade haben.
Aber man merkt halt auch jetzt bei unserer Debatte, wir haben so eine starke Wissenschaftsorientierung, mit der wir vielleicht sonst gar nicht so gewohnt sind, umzugehen. Und die stellt doch so bestimmte Muster, die unsere Diskussion sonst prägen, irgendwie doch in Frage, wenn man so will. Also man sieht es, finde ich, auch bei so Talkshows, die funktionieren einfach nicht so, wie sie klassischerweise funktionieren. Und ich habe manchmal so das Gefühl, es wird krampfhaft jetzt auch irgendeine Virologin oder ein Virologe gesucht, der vielleicht mal eine andere Position vertritt, weil das so klassische Logik von Talkshows ist. Und die greift aber vielleicht nicht oder man versucht sie krampfhaft zum Greifen zu bringen. Und das macht irgendwie die Debatte so schwer, dass das eine und das andere... Ich finde diesen Fall Österreich wirklich auch spannend, weil alle Überschriften jetzt so waren, Österreich lockert. Man hätte genauso gut über all diese Texte schreiben können, Österreich zementiert ganz vieles für einen sehr langen Zeitraum. Aber im Prinzip hat man so das Framing des österreichischen Kanzlers übernommen, dass er jetzt, wo er vielleicht auch so ein bisschen diesem Anreiz erlegen ist, Lockerungen zu verkaufen, er lockert jetzt. Aber das war natürlich als Paket viel, viel differenzierter. Und wir schaffen das irgendwie gerade nicht, finde ich, darüber präzise zu kommunizieren, was geht, was nicht geht, weil es einfach so eine überwältigende Situation ist,
meiner Meinung. Natürlich, und weil doch auch jeder, also klar, wenn ich jetzt... Ich habe Unternehmer aus meinem Wahlkreis, die mich anrufen und sagen, ja, der Kurz, der macht jetzt bis 400 Quadratmeter, ich habe aber 450 und ihr habt doch bestimmt schon einen Plan und könnt ihr nicht da irgendwie mit reinnehmen, dass bei uns bis 500 Quadratmeter ist. So, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, diese Debatte ist viel zu konkret für jetzt. Die ist viel zu konkret. Aber es kann doch jeder abschätzen, dass wenn die Zahlen positiv sich entwickeln, ist jetzt immer so schwierig, weil trotzdem steigt ja die Zahl der Toten, ja, deswegen... Aber wenn wir schaffen, diese Zahlen und die Kurve abzuflachen, dass die Maßnahmen, die gerade ergriffen sind, dass die natürlich dann in abgeschwächter Form, dass die künftig dann gelten. Also wir werden auch nicht mit einem Fingerschnipp in den nächsten Tagen das alles zurückdrehen. Also ich glaube, dass manche Regeln sich einfach für einen langen Zeitraum auch halten werden in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass Masken einfach zum Bild der Gesellschaft jetzt mit dazugehören werden für einen sehr langen Zeitraum, wenn nicht sogar für einen ganz langen Zeitraum. Ich glaube, dass es durchaus eben sein kann, dass es Auflagen gibt für öffentliche Orte, für Geschäfte, für Restaurants. Aber das sind so Sachen, ich kann nicht als Politiker sagen, ob ich gerne möchte, dass im Restaurant die Tische 1,50 oder 2 Meter Abstand haben, sondern das muss ja wirklich auch von Experten erarbeitet werden und am Ende muss in der Politik eine Entscheidung darüber getroffen werden. Und ich verstehe aber auch jeden Politiker, der gerade sagt, je stärker wir das gerade öffentlich im Konkreten diskutieren, desto mehr ist doch das Signal, wir sind gerade wieder kurz vor der Normalität und dann sagen Leute, jetzt können wir auch schon rausflitzen und alles ist wieder wie vorher. Und deswegen, ich halte es für total wichtig, dass wir in der Debatte die Bevölkerung mitnehmen und dass wir vor allem immer wieder ganz klar machen, wenn ihr euch an die Regeln haltet, die wir in der Politik mit den Experten erarbeitet haben, dann kommen wir als Gesellschaft besser durch diese Krise durch, als wenn irgendwie jeder gerade macht, wozu Lust und Laune hat.
Das ist doch ganz hervorragend, weil ich habe das Zitat irgendwie, das sich hieran anknüpfen lässt, das passt irgendwie wirklich 1:1. Am 23. März haben Sie der Deutschen Presseagentur gesagt, der Staat lässt die Menschen in dieser Krise nicht alleine. Es wird nicht einfach die nächsten Wochen. Das können wir jetzt schon bestätigen, weil die ja rum sind. Aber dann haben Sie auch gesagt, aber es wird uns als Gesellschaft stärker machen. Das ist dann leider in dem dpa-Artikel nicht ausgeführt worden. Deswegen muss ich das jetzt hier mal gerade nachfragen. Was wird stärker sein in dieser Gesellschaft, wenn wir diese Krise mal überstanden haben?
Ich merke in vielen Gesprächen, vielleicht nochmal einen Satz davor, Schäfer, Also für mich ist auch gerade als Generalsekretär ganz schwierig, über die langfristigen Folgen zu diskutieren, weil es gerade sehr stark um das Akute geht. Also ich bin auch gerade sehr stark im Management sozusagen dessen, was täglich passiert. Also ich habe mit vielen Unternehmern zu tun, mit Arbeitnehmern, ich habe mit Rückholaktionen. Also man hat ja so ganz viel, wo man im täglichen Management ist und vor allem geht es um die Frage Gesundheitsschutz. Das steht an vorderster Stelle. Und trotzdem sehe ich eben, dass diese Krise gerade ganz viel grundlegend mit unserer Gesellschaft macht. Also das ist ja etwas, was eine Dimension hat, die sich ins kollektive Bewusstsein dieses Landes, eigentlich sogar der Welt, einbrennt. Also jeder wird in 10 Jahren noch wissen, was er in diesen Zeiten von Corona gemacht hat. Und das, was ich eben wahrnehme, ist zum Beispiel eine Diskussion darüber, auch im Freundeskreis, dass man auf einmal auf Dinge guckt, die über 20, 30 Jahre ganz selbstverständlich waren, die man vielleicht gar nicht mehr wertgeschätzt hat. Ja, und auf einmal sieht man, wie toll das ist, dass man das hatte. Und wenn es zum Beispiel die offenen Grenzen in Europa sind oder wenn es die Freiheit ist, sich auf öffentlichen Plätzen zu treffen mit Freunden und im Gespräch zu sein. Also ich glaube, dass wir uns bewusst machen als Gesellschaft, was wir eigentlich Positives voneinander haben und dass wir anders auch auf gesellschaftliches Zusammenleben blicken. Ich glaube aber auch, und das meine ich auch mit stärker werden, dass wir eine Debatte zum Beispiel um den Staat kriegen werden. Also wir haben jetzt über 20 Jahre, und da ist meine Partei ja auch nicht unschuldig dran, muss man sagen, sind Lieder gesungen worden in diesem Land, die immer in Richtung Kosteneffizienz, Kosteneinsparung, ökonomischer Druck beispielsweise im Gesundheitsbereich gegangen sind. Mhm. Also das hat ja Gründe, weswegen wir nicht genug Schutzausrüstung haben, weil man immer darauf guckt hat, brauchen wir das eigentlich, also oder ist das zu teuer? Die Bertelsmann-Stiftung hat vor einem halben Jahr noch irgendwie ein Gutachten veröffentlicht, dass jedes zweite Krankenhaus geschlossen werden sollte. Auch wieder reine Kostenbrille. Und da, glaube ich, wird was draus passieren, was am Ende dafür sorgt, dass das Gemeinwohl in diesem Land gestärkt werden kann. Und das werden die langfristigen Diskussionen von dieser Corona-Zeit sein. Und da, glaube ich, eben kann am Ende ein Mehr an Solidarität und ein Mehr an Gemeinwohl und ein Mehr an ein Miteinander stehen.
Oder wir kriegen doch eine Kostendebatte irgendwie angesichts der Schulden, die jetzt gerade wieder neu entstehen. Also ich fände das sehr schön, wenn das so käme, wie Sie sagen. Aber ich, so ein bisschen rückblickend auf die vergangenen Jahre, bin ich ja so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Natürlich weiß ich, dass es auch Menschen gibt, die anders denken und die sich auch vorbereiten auf die Zeit nach den akuten Fragen, die sich mit der Corona-Krise gerade stellen. Und dass vielleicht die sind, die eher die Ellenbogen rausfahren in der Diskussion und die eher sozusagen das Gegeneinander dann diskutieren. Aber ich merke ja auch, so eine Diskussion gerade im persönlichen Umfeld, dass vielleicht wir auch auf einem Trip waren, wo es immer schneller gehen musste, immer mehr war, immer sozusagen, ja, also und vielleicht kommt man gerade ein bisschen auch zur Besinnung an manchen Stellen. Und das ist natürlich immer total schwierig, das gerade zu diskutieren, das sage ich auch nochmal, weil ich rede jetzt mit Ihnen als Journalisten oder Wissenschaftler Und wir sind alle in einer sehr, sehr privilegierten Situation gerade. Also wir sind gerade alle, unsere Jobs sind nicht gefährdet. Und es gibt natürlich einen großen Teil von Menschen in diesem Land, die sitzen gerade zu Hause und haben existenzielle Ängste, dass sie ihren Job, ihren Arbeitsplatz verlieren, dass ihr Unternehmen irgendwie den Bach runtergeht. Und es gibt einen anderen Teil von Menschen, die kommen seit Wochen wahrscheinlich nicht zum Schlafen, weil sie als Pflegekräfte, als Ärzte, als Kassierer irgendwie gerade in Höchstleistung sind und diese Gesellschaft stabil halten. Und die denken natürlich gerade überhaupt nicht über Entschleunigung und Besinnung und langfristigen Sachen nach. Aber trotzdem treibt mich als Politiker, als Generalsekretär einer Regierungspartei natürlich so eine Frage um, welche langfristigen Auswirkungen hat das auf eine Gesellschaft.
Ich glaube auch, also dass wir reden ja implizit über Ungleichheit und also ja, ich glaube auch, dass es so ein Bewusstsein auch dafür gibt, dass wir eine Gesellschaft sind, aber zugleich zeigt sich natürlich und ich glaube in komplexerer Weise, als wir vielleicht sonst über Ungleichheit reden, wie unterschiedlich wir betroffen sind als Einzelne in der Gesellschaft. Habe ich einen sicheren Job? Ja oder nein? Habe ich eine große Wohnung? Ja oder nein? Was Lars Klingbeil ja eben auch schon angesprochen hat. Habe ich kleine Kinder? Ja oder nein? Habe ich Betreuungsoptionen dafür? Ja oder nein? Und einerseits müssen wir da als Gesellschaft durch, das ist völlig richtig, aber ich glaube, der Aufwand, den wir dafür betreiben müssen, individuell da durchzukommen, der ist extrem unterschiedlich und auch die existenziellen Sorgen, die damit verbunden sind. Also klar, ich meine, ich spreche ja hier als sozusagen Wissenschaftler, der an einer Universität entfristet beschäftigt ist. Ich kann das sehr entspannt sehen, was diese Dimension betrifft. Dann müsste schon sozusagen das System komplett zusammenbrechen, dass das für mich existenzielle Konsequenzen hätte. Aber andere, für die geht es ja wirklich um was, wie komme ich eigentlich durch die nächste Woche als Kleinunternehmer oder als jemand, der seinen Job verloren hat. Und zugleich finde ich, das ist mein Punkt, den ich eigentlich zu machen versuche, das ist so feinkörnig, dass ich nicht sehe, wie man dem eigentlich politisch mit so Maßnahmen, die natürlich irgendwie abstrakt bleiben müssen, wie man dem adäquat begegnen kann. Also insofern wäre meine Sorge, was wir so in Europa ein bisschen sehen, wenn man guckt, wie Italien, Spanien, wie die auf die EU schauen, Stichwort Solidarität, dass so ein bisschen auch die Gefahr für die Gesellschaft besteht, dass die Solidarität doch brüchig wird und manche sagen, hey, ich habe hier einen Teil gestemmt und getragen, der ist das Zigfache von dem, was vielleicht manch andere getragen hat. Wie man dem eigentlich effektiv was entgegensetzt, auch kommunikativ, aber auch substanziell, das finde ich echt eine spannende Herausforderung, eine große Herausforderung für die kommende Zeit.
Ich würde mal gerne unseren Ablauf umkrempeln und mit der Position 10 weitermachen, irgendwie dann, weil ich denke, dass das ganz gut passt und jetzt würde ich deswegen den nächsten Jingle jetzt mal abrufen.
Die Studie der Woche.
Und jetzt bist du tatsächlich dran.
Jetzt habe ich gerade schon so viel geredet, jetzt darf ich auch noch, was ich sehr gerne tue, die Studie der Woche vorstellen. Unser Ostergeschenk an euch sozusagen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die Studie der Woche, die heißt Attributing Blame, the Public's Response to Hurricane Katrina. Und die kann man jetzt sagen, die hat irgendwie eigentlich doch nichts mit der jetzigen Situation zu tun, aber das ist eine Studie, wo amerikanische Kolleginnen und Kollegen sich angeschaut haben, wie eigentlich Menschen damals auf den ja wirklich auch desaströsen Hurricane Katrina New Orleans reagiert haben und wie sie sich sozusagen auch einen Reim darauf gemacht haben. Und die Studie zeigt auf der einen Seite konzeptionell sehr schön, wie wichtig wirklich Verantwortungszuschreibungen sind. Und Verantwortung heißt ja auf der einen Seite, ich bin für irgendwas verantwortlich im Sinne, ich habe es kaputt gemacht, also muss ich es auch wieder reparieren. So ist es ja weder bei Katrina noch jetzt bei Corona. Aber trotzdem gibt es natürlich Leute, die auch für die Heilung, wenn man so will, die Medizin, das Lösen der damit verbundenen Probleme verantwortlich sind. Und eine spannende Frage ist, und das ist genau dann der Gegenstand der Studie, wie wird dann eigentlich Politik wahrgenommen? Gibt es da so eine sehr starke Wahrnehmung über Rollen? Also wenn wir so darüber sprechen, das ist jetzt die Stunde der Exekutive, es ist die Stunde derer, die jetzt einfach dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Dinge passieren oder auch nicht. Oder, was wir so im amerikanischen Kontext ja wirklich sehr, sehr stark auch sehen, bleibt es eigentlich so eine parteipolitische Wahrnehmung? Nehme ich irgendwas als gut oder schlecht wahr, weil es von meiner Partei oder von der anderen kommt? Und die Studie sagt eigentlich, nee, es ist tatsächlich was, wo einfach sehr starke Rollen prägend sind, wo also einfach Personen, die Ämter innehaben, in der Verantwortung gesehen werden. Und wenn sie dem gerecht werden, dann kommen sie daraus auch vielleicht politisch gestärkt aus so einer Situation hervor. Aber Katrina, George W. Bush damals, da ist das genau natürlich nicht passiert. Also insofern, auch wenn das ein genuin unpolitischer Sachverhalt ist, muss uns schon auch klar sein, dass auch politisch sozusagen da eine Menge auf dem Spiel steht.
Das heißt, man sieht jetzt, wenn man das jetzt überträgt auf die Situation, die wir hier haben, die wirklich doch rapide gewachsenen Zustimmungswerte und Sympathiewerte für die Bundeskanzlerin, auch für den Vizekanzler, glaube ich, eine Reaktion auf das Krisenmanagement, weil es die Stunde der Exekutive ist, oder wie kann man es zusammenfassen oder übertragen?
Also ich würde gerade noch mal einen Exkurs auf die andere Seite
machen. Aber einen kurzen, weil wir müssen ja auch den Gast mal hören.
Ja, absolut. Aber dass Trump jetzt anfängt, auf die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, zu schimpfen, zeigt, glaube ich, dass er genau das verstanden hat. Dass es wirklich eher in der Gefahr, oder für ihn die Gefahr besteht, dass man sagt, du hast es echt versemmelt. Und du bist schuld daran, wie schlimm das hier in den USA geworden ist. Im deutschen Kontext, ja, wir sehen das erstmal in Umfragen, also auch sehr punktuell tatsächlich. Wir sehen, Merkel-Beliebtheitswerte gehen hoch, Scholz-Beliebtheitswerte gehen hoch, Söder-Altmaier, das war der Deutschland-Trend vom 2. April, also ist jetzt wieder schon eine Woche her. Da sehen wir wirklich, dass die Werte wirklich, man kann sagen, exponentiell, würde man vielleicht in diesen Zeiten sagen, aber doch sehr, sehr stark gewachsen sind. Und das zeigt, es ist nicht die ganze Regierung, die zwingend profitiert, sondern es hat schon auch sowas mit, wer sind eigentlich die, die man da gerade sieht als handelnde Akteure. Und ich glaube, das waren zum Zeitpunkt dieser Erhebung tatsächlich Merkel sowieso, aber eben auch Scholz und Altmaier, als es so um diese Rettungspakete ging, und Söder, der natürlich auf Ebene der Ministerpräsidenten das sehr stark vorantreibt. Für andere Regierungspolitiker sehen wir gar nicht so starke Effekte, weil die einfach gerade nicht so sichtbar sind. Also ich glaube, es ist so eine Mischung von Exekutive, Sichtbarkeit, auch wenig Widerspruch von Seiten der Opposition natürlich aktuell, was dann die Sterne für einige Politiker und Politiker wirklich gerade sehr, sehr steil ansteigen.
Und jetzt fragen wir den SPD-Generalsekretär, warum die Union aber auch in Gesamtheit profitiert und die Sozialdemokratie nicht. Und jetzt sagt er wieder, oh, die Umfragen sind mir jetzt gerade so egal, das ist jetzt wirklich unwichtig.
Ja, also ich meine, das eine ist, ich glaube wirklich, dass eine Phase, wie sie gerade ist, die das ganze Land, also nochmal die ganze Welt, aber jetzt mal für Deutschland das ganze Land irgendwie gerade vor eine riesige Herausforderung stellt, dass das klassisch Kanzler oder in diesem Fall Kanzlerinnenzeiten sind. Da geht es um eine politische Führung des Landes, und Merkel gibt einfach sehr viel Stabilität und ist, sozusagen, ich finde, macht auch sehr vieles richtig gerade, und natürlich bedeutet das, dass die Menschen sich hinter der Führung des Landes dann auch versammeln. Natürlich freut sich ein SPD-Generalsekretär immer, wenn irgendwie die SPD in den Umfragen steigt, aber das ist gerade nicht der Punkt.
Das haben wir verstanden. Die Frage ist ja auch, warum der Vizekanzler, der ja SPD-Mann ist und auch mal Parteivorsitzender werden wollte, der profitiert, weil natürlich auch sehr präsent ist, aber zieht die Partei wieder nicht mit?
Das weiß ich gar nicht, ob das so ist, weil ich irgendwie jetzt auch nicht jede Umfrage mir gerade angucke, aber auf lange Sicht, glaube ich, dann kann die SPD gerade zeigen, dass es sinnvoll ist, dass wir in dieser Regierung sind. Also das ist ja etwas, ich glaube, das Ansehen einer Koalition, wie wir sie gerade haben, die nicht immer das beste Ansehen hatte, auch in meiner Partei nicht bei allen, ist ja nun auch irgendwie nicht verborgen geblieben in den letzten zwei Jahren. Da merke ich,
dass noch mal sagen.
Niemand stellt in Frage, dass es gut ist, dass wir gerade eine solch stabile, funktionierende Regierung haben mit Leuten, die das auch können. Also ich meine, ich war gestern sehr geschockt, als ich gesehen habe, dass es in den USA jetzt eine Umfrage gibt und sogar Trump irgendwie als sehr guter Krisenmanager irgendwie angesehen wird, wo ich nur denke, also wenn es wirklich gerade einen Staatsoberhaupt gibt, das echt alles falsch gemacht hat in den letzten Wochen in dieser Krise, dann ist das irgendwie Trump. Klar, das zeigt, man schält sich automatisch dahinter, aber ich finde, in Deutschland gibt es auch wirklich Gründe, warum das so ist, dass wir hier gerade besonnen durch eine Krise durchgeführt werden mit vielen vernünftigen Entscheidungen.
Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir dort mittlerweile eine Situation haben, wo es praktisch überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, was ein Politiker, eine Politikerin eigentlich macht, sondern sie wird einfach durch eine parteipolitische Brille gesehen und also natürlich medial auch gestützt, weil selbst Fox News ja so ein bisschen moderater an einigen Stellen geworden ist, nachdem was man so liest. Aber das ist so eine parteipolitisch durchdrungene Gesellschaft, die amerikanische inzwischen, dass selbst so eine Situation einfach nicht dazu führt, dass diese Reflexe aussetzen, sondern also nur so kann man ja in der Tat solche Werte verstehen, die ihm auch, also man müsste sich das mal parteipolitisch anschauen, dann hat man wahrscheinlich bei Demokraten 0 und bei Republikanern irgendwie annähernd 100, so wie man sonst eben auch oft hat.
Oder liegt es einfach an einer Alternative, einer fehlenden?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich meine, Robert Habeck ist ja schon...
Nee, hier.
Also, wenn ich also,
nee, jetzt meinte ich USA, okay, ehrlich gesagt.
Okay, Deutschland, weil ich jetzt gerade bei Deutschland, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß noch nicht, wie die Werte von Joe Biden jetzt sind oder von Sanders. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal unabhängig von Corona, ich bin ja jemand, der sehr stark immer auf die USA guckt, der irgendwie diese Wahlkämpfe da drüben auch liebt und der ganz, ich habe auch zweimal gelebt in den USA und so, aber mich reißt das ja auch alles nicht vom Hocker, was da gerade die Demokraten machen. Ich finde Joe Biden jetzt irgendwie einen sehr sympathischen Typen, aber dass der jetzt irgendwie der Herausforderer von Trump ist.
Ja, das meine ich ja.
So, ne, das ist klar.
Das meine ich ja. Das ist eine Alternative fehlt irgendwie, wenn wir jetzt über Trump reden, jedenfalls, der quasi ein Gegenentwurf wäre, ein überzeugender zu Trump.
Aber trotzdem ist, also das, was Thorsten Faas gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Hier in Deutschland, wenn Merkel Fehler machen würde, wenn Scholz Fehler machen würde, wenn Spahn Fehler machen würde, die offensichtlich sind, dann haben wir erstmal ein Mediensystem, das sehr, sehr stark auch thematisieren würde. Und wir haben auch eine Bevölkerung, die das, glaube ich, registrieren würde und die dementsprechend dann auch die Politik wissen lässt. Ja, also ob das Umfragen sind oder Wahlen. Und da ist die Situation, glaube ich, drüben viel, viel gefestigter. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur an einem Mangel an Alternativen liegt oder ob das da wirklich auch eine ideologische Polarisierung ist im Land, die viel, viel größer ist als bei uns.
Das Spannende übrigens, weil wir gerade über diese Politikerinnen und Politiker-Zustimmungswerte gesprochen haben und wir ja auch mal so ein bisschen für Hintergrund hier sorgen wollen bei unter drei. Die ARD weist ja immer diese Zustimmungswerte aus, die im letzten Deutschland-Trend jetzt Merkel 64 bis Rixinger am Ende mit 9% Zustimmung rangieren. Und ich ärgere mich jedes Mal über diese Darstellung, weil sie völlig ausblendet, dass das, was zu den 100% dann fehlt, entweder tatsächlich Ablehnung ist, dieser Politiker, diese Politikerin macht gerade keinen guten Job, oder aber ich kenne die Person gar nicht. Und dann tummeln sich dann unten Kramp-Karrenbauer, Gauland, Walter Borjans, Rixinger und die Hintergründe für diese dort doch sehr niedrigen Zustimmungswerte sind völlig unterschiedlich. Ja? Also bei Gauland hat man eine hohe Bekanntheit, aber auch eine sehr, sehr hohe Ablehnung. Walter Borjans, Rixinger hat man einfach, also ich habe es hier gerade vor mir, Walter Borjans kennen 41% der Deutschen aktuell.
Und wie das ist das möglich, Herr Klingbeil?
Ja, aber ganz kurz nur, das ist dann erstmal was anderes. Also diese 12 in Relation zu einer Bekanntheit von 41 zu sehen, als jetzt 15 im Vergleich zu 81, wie bei Gauland etwa. Und das finde ich, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich dieses Schaubild sehe, weil es einfach Gleiches oder Ungleiches in so eine gleiche Logik presst. Aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt.
Aber wie ist was möglich?
Das ist ja ganz leicht, dass sie nur 41% kennen. Den Bundesfinanzminister sehe ich ja auch in diesen Zahlen kennen, 85% immerhin. Aber warum kennen so wenige den Co-Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, wenn sie befragt werden? Wie ist das möglich? Das frage ich Sie als Generalsekretär.
Also erstmal ist Norbert Walter Borjans seit ein paar Wochen, muss man ja wirklich erst sagen, seit Mitte Dezember Vorsitzender. Und dann ist er auch derjenige von den beiden Vorsitzenden, die, glaube ich, jetzt nicht... Also ich würde schon sagen, dass Saskia Esken stärker in der Öffentlichkeit gerade ist, weil es auch viele ihrer Themen waren, die eine große Rolle gespielt haben öffentlich. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür.
Aber dann ist aber dann wäre ja Scholz doch der bessere Vorsitzende gewesen.
Na, das ist jetzt eine Interpretation. Die Mitglieder der SPD haben das anders entschieden. Die haben gesagt, wir wollen vielleicht jetzt mal Gesichter, die noch nicht so bekannt sind in der Bundespolitik. Das war sicherlich einer der Gründe, weswegen Norbert Walter Borjans und Saskia Esken gewählt wurden. Neben der politischen Ausrichtung ist das dann wahrscheinlich der Grund, weswegen beide gewählt wurden.
Das war wieder der klassische Zwiespalt zwischen Ihrer Partei und der Wählerschaft insgesamt, weil die Wählerschaft insgesamt, glaube ich, eher einen Parteivorsitzenden Scholz begrüßt hätte und Ihre eigene Partei eben eher nicht.
Ja, das ist jetzt Spekulation. Wir haben ja bewusst gesagt, wir lassen die Mitglieder der Partei entscheiden. Die haben eine Entscheidung getroffen, die war ja auch, finde ich, deutlich sogar. Das war ja keine knappe Entscheidung. Und was für mich aber als Generalsekretär das Entscheidende ist, dass wir jetzt gerade in einer guten Performance zusammen sind. Also ich hab drei Machtzentren in der Partei, in der SPD, ich habe die Partei, ich habe die Fraktion, ich habe die Regierung. Und wir arbeiten da gerade Hand in Hand zusammen.
Ja, aber es ist ja trotzdem spannend, was da passiert. Andrea Nahles ist ja unter anderem irgendwie so heftig kritisiert und angegangen worden aus ihrer Partei raus, weil sie es nicht geschafft hat, aus diesem Tief die Partei wieder rauszuführen. Das gelingt den beiden jetzigen Parteivorsitzenden auch nicht so wirklich überzeugend, muss man feststellen. Und trotzdem ist es innerhalb der Partei vergleichsweise ruhig. Also das Gemopper, das es irgendwie im letzten Jahr um diese Zeit gab gegen Andrea Nahles, irgendwie bei auch gerade in den sozialen Medien, das war ja beinhart. Und wenn man sich jetzt anguckt, jetzt werden die 17%, die Ihnen jetzt irgendwie gerade zugeschrieben werden, irgendwie mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Kein Ton kommt.
Nee, Herr Schärfer, also würde ich ein bisschen anders sehen, aber ich glaube, dass es ganz viele gibt, die auch meine Aussage, dass man jetzt gerade nicht in der jetzigen Phase auf Umfragen starrt, dass viele das teilen. Aber ich will einfach daran erinnern, die SPD war immer bei 12% und das ist noch gar nicht so lange her. Also, und es gibt jetzt auch, es gibt jetzt erste...
Habe ich nachgeguckt.
Es gibt jetzt erste Umfragen, wo wir mit den Grünen auf Augenhöhe sind. Es gibt, wenn ich mir die Wahlen angucke, die gelaufen sind, dann haben wir in Hamburg eine vernünftige Wahl eingefahren. Wir haben jetzt in München, wo ich vor ein paar Wochen war, noch völlig klar, dass die Grünen irgendwie künftig Oberbürgermeisterinnen in München stellen werden. Ja, das war wurde gar nicht hinterfragt, wenn ich gesagt habe, doch, der Dieter Reiter wird bleiben. Und jetzt war das Duell zwischen CSU und SPD und wenn ich auf die, also dann sind ja auch ein paar Sachen passiert, wenn ich mir angucke, wie auch die beiden Vorsitzenden beispielsweise im letzten Koalitionsausschuss darauf gedrungen haben, dass das Investitionsthema nochmal angegangen wird und wir da ein bisschen vorankommen, ist schon untergegangen unter den beginnenden Corona-Debatten. Also da ist ein bisschen was passiert. Ich finde, die SPD hat sich stabilisiert. Ich finde auch, dass wir da auf einem vernünftigen Kurs sind. Aber natürlich sind wir noch lange nicht da, wo ich die SPD gerne hätte. Aber es ist was passiert seit dem Dezember-Parteitag und das ist dann auch der Erfolg der beiden Vorsitzenden.
Ja, April 2019 waren Sie bei der Forschungsgruppe Wahlen auch schon mal bei 17%. Ist das April hoch vielleicht?
Aber wir erleben gerade in diesen Zeiten, wie schnelllebig das ist. Also innerhalb von 4 Wochen kann sich ganz viel ganz stark ändern.
Apropos schnelllebig. Das gilt nicht nur für diesen Podcast hier, sondern auch für das, was jetzt kommt.
Der Tweet der Woche.
Und wir haben uns bedient beim Kollegen Peter Ahrens von Spiegel Online. Der Tweet
habe ich die Ankündigung schon gelesen, ja.
Ja. Ja, aber Sie wussten nicht, was kommt.
Ich wusste nicht, welcher Tweet.
Jetzt habe ich sogar zwei, jetzt lese ich beide vor, weil die irgendwie zusammenpassen. Irgendwie. Der eine war vom 7.4. und der andere von heute. Der vom 7.4. war, wenn das Oktoberfest abgesagt werden sollte, werden die Bayern-Spieler die Wiesen online besuchen, allein schon wegen Instagram. Und den anderen hat er heute gepostet, kann man die Spargelfahrt der Seehärmer nicht irgendwie retten? Die Menschen brauchen doch Zerstreuung in diesen Zeiten. Geisterspargelfahrten ohne Zuschauer vielleicht. Ab Juli, jeden Tag eine.
Tja, ich habe das auch nur per Twitter gelesen, dass die Spargelfahrt abgesagt ist.
Ist sie denn tatsächlich abgesagt oder war das einfach eine Spekulation?
Nee, es muss gestern die Absage gegeben haben und das tut echt weh. Und ich meine, wenn wir über Fußball reden wollen...
Okay, ja. Sollte man auch wissen, wie wird man eigentlich Bayern-Fan?
Das will doch keiner wissen, oder?
Also doch, also ich glaube schon, dass das von großem Interesse ist, weil natürlich das der Verein ist der
unter Erfolgsfans wahrscheinlich. Ich mache mal so ein bisschen Telco-Geräusche noch dazu. Das ist hier meine Teekanne. Ich hoffe, das kommt jetzt auch ein bisschen
ich
rüber.
Ich trinke mal ganz leise die Zeit. Also kurze Erklärung, warum ich Bayern-Fan bin, ist, ich bin 78 geboren. Ich habe so mit 4, 5 Jahren selbst angefangen, Fußball zu spielen, mich zu interessieren für Fußball. Und mein Vater, damals HSV-Fan, und das waren die Zeiten, als Bayern und der HSV sich noch um Platz 1 gestritten haben. Und das war klassisch Opposition. Es war Rebellentum, dagegen sein, anders sein als der Vater und dann wird man aus rebellischen Gründen Bayern München.
Ah, das heißt, die Weisheit kommt aber noch. Ändern das noch.
Dann kommt dazu, wenn man einmal Fan von einem Verein ist, dann finde ich nichts schlimmer als Leute, die das dann irgendwie wechseln und sagen, jetzt wohne ich in Hannover, jetzt bin ich Hannover-Fan und jetzt wohne ich in Dortmund, jetzt bin ich Dortmund-Fan. Und also insofern Bayern-Fan schon immer, Mehmet Scholl, ganz wichtige Identifikationsfigur mit meinem Verein und bin mit Leidenschaft nicht nur Fan, sondern auch Mitglied und hatte ehrlicherweise jetzt auch für viele Spiele Karten, die ich jetzt alle nicht wahrnehmen kann.
Also dass ich das echte nochmal, dass Liebe ich doch nochmal was unter echte wahre Liebe. Dass ich nochmal, dass nee doch echte, dass ich das nochmal unterschreibe, dass Sie was zu Fußball sagen. Das ist auch spektakulär. Aber das mit dem, dass man einmal dabei bleiben muss, wo man mal war, irgendwie ist ja das ist einfach richtig.
Also mir sind Leute suspekt, die dreimal im Leben irgendwie ihren Lieblingsverein wechseln. Ich finde immer okay, wenn man auch irgendwie eine Sympathie hat für einen Verein, der geografisch nah dran ist, und mir haben ganz viele gesagt, ich soll mal hier zur Union gehen. In Berlin, und wenn ich wohne ja in meinem Wahlkreis in der Nähe von Hamburg. St. Pauli finde ich auch großartig, ist ein toller Verein. Aber
Hat sie Künikev noch nicht von Tennis Borussia überzeugt?
Nee, hat er nicht.
Der ist auch Bayern-Fan. Vorsicht.
Unter Arminia Bielefeld. Also ich glaube, der hat in jeder Liga ein.
Da kommt er, glaube ich, durcheinander jetzt auf
der Dauer. Der hat in jeder Liga ein, aber wir waren letztes Jahr zusammen beim Pokalfinale. Ich dachte, er geht gegen Dortmund, aber die waren ja nicht da.
Aber hast du gehört, Erhard, wir Bayern-Fans halten auch zum Verein. Das habe ich dir ja schon mal erklärt hier. Wenn wir Zweiter oder Dritter, Vierter sind, da stehen wir trotzdem auch zum FC Bayern. Ja,
aber die Diskussion zu Kovac-Zeiten, die habe ich aber auch noch in Erinnerung.
Ich hatte letztes Jahr einen sehr schönen Termin, als ich Reinhard Raubal, den Präsident von Borussia Dortmund, der ja auch Mitglied der SPD ist, als er mich gebeten hat, ob ich seine Ehrung vornehme zu 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD, und dann hingefahren bin, ihn vorher anrief und sagte, ich würde aber mit dem Bayern-München-Trikot kommen. Er gesagt hat, das sei in Ordnung. Ich habe es mich dann am Ende natürlich nicht getraut und dachte auch, das macht man jetzt nicht. Aber das war für mich schon was sehr Besonderes und vielleicht was Versöhnliches bei dem Thema zu sagen, den Präsidenten von Borussia Dortmund als bekennendes Bayern-Mitglied dann für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD zu ehren. Ich glaube, bis ich einen Präsidenten von Bayern München für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD ehre, dauert es noch sehr, sehr lange.
Aber Sie sind der Hasan Salihamidžić der SPD.
Mir fiel kein besserer Vergleich ein.
Hat dabei Fums gesagt, müssen wir den Leuten erklären, weil Fußball macht Spaß, dem Online-Magazin zum Thema Fußball. So versöhnlich müssten wir eigentlich aufhören. Was meinst du, Thorsten?
14 Uhr, die Stunde haben wir wie immer gut gefüllt. Insofern bin ich da ganz dabei. Konsens, kein Widerspruch.
Lars Klingbeil, vielen Dank. Passen Sie weiter auf sich und die Katze auf und natürlich auch alle anderen in Ihrer Umgebung.
Das mache ich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wir wünschen allen ein paar ruhige Tage über Ostern zu Hause.
Und dann machen wir irgendwann wieder und sind schon gespannt auf den Tag, wo wir wieder hier zusammensitzen und uns angucken können zwischendurch. Das wäre schön. Tschüss und danke.
Tschüss.